Wir reden über den VfB Stuttgart und da ist die sportliche Bilanz des Bundesliga-Starts besser als erwartet, aber dennoch brennt der Busch, denn der Kicker hat einen Datenschutzskandal aufgedeckt und das ist keine Lappalie. Darüber und natürlich auch über die sportlichen Themen wie die unsägliche Länderspielpause und das Spiel gegen Hertha BSC rede ich heute mit unserem VfB-Reporter Simeon Kramer. Mein Name ist Frank Nipkau und ihr hört den Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen. Der Schutz persönlicher Daten ist heute ein hohes Rechtsgut und das ist auch richtig so. Der Kicker hat aufgedeckt, dass möglicherweise Tausende von Mitgliederdaten illegal an Agenturen weitergegeben wurden, um die Mitgliederversammlung zur Ausgliederung zu beeinflussen. Jetzt hat der Verein endlich gesagt, wie er diese Geschichte aufklären will. Was ist der aktuelle Stand der Dinge, Simeon?
Ja, da gibt es einen ganz aktuellen Stand, denn nämlich erst am vergangenen Dienstag vor 2 Tagen hat der VfB seine Mitglieder in einer Mail über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Und da ging es im Wesentlichen um 2 Punkte. Einmal um die Beauftragung eines externen Unternehmens mit der Aufklärung der Datenaffäre und zum anderen dann mal um die Besetzung des Lenkungsausschusses, der von VfB-Präsident Klaus Vogt initiiert wurde. Fange ich mal bei Punkt 1 an, nämlich den externen Dienstleister. Da wurde ja in den vergangenen Tagen schon viel diskutiert und es wurde auch schon vermutet, wer denn dahinter steckt. Und jetzt hat der VfB es aufgeklärt. Die Esecon Legal Services GmbH, eine Anwaltskanzlei aus Berlin, wird den VfB unterstützen, diese Datenaffäre aufzuklären. Und diese Esecon GmbH ist keine unbekannte Anwaltskanzlei, denn die Firma hat den DFB schon unterstützt und mit dem DFB schon gearbeitet, mit dem Deutschen Fußballbund. Und daher kam auch der Kontakt zum VfB zustande. Für den VfB war wichtig, dass eine Kanzlei gefunden wird, die neutral ist, also die keinen Zusammenhang mit dem VfB, mit dem Verein oder mit den Gesellschaftern eben hat. Und deswegen wurde die Esecon GmbH ausgewählt. Warum das schon diskutiert wurde in den Tagen zuvor, die Firma hat keinen guten Ruf. Das hat vor allem mit Recherchen der Süddeutschen Zeitung zu tun. Der DFB hat damals mit dem Sportvermarkter Infront zusammengearbeitet und da hat auch diese Esecon GmbH damals diese Geschäftsbeziehung aufgearbeitet und da scheinbar unsauber gearbeitet. Der Untersuchungsbericht soll auf brüchigem Fundament gestanden haben. Und deswegen kommt die Firma auf jeden Fall nicht gut weg. Und es ist so ein kleiner Wermutstropfen dabei bei mir. Die Firma kommt nicht gut weg. Der VfB will Aufklärung betreiben. Nicht ganz so gut aus meiner Sicht. Umso besser wiederum ist die Besetzung des Lenkungsausschusses, nämlich der zweite Teil, der verkündet wurde am Dienstag. Und zwar war schon länger klar, dass Präsident Klaus Vogt eine interne Aufklärungsarbeit vorantreiben will und deshalb diesen Lenkungsausschuss gründet. Da sollen alle VfB-Gremien drin vertreten sein in dem Ausschuss, von dem e.V. bis zur AG. Da sind aktuell 4 Leute drin, einmal Klaus Vogt als Präsident selbst, Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender der AG und Rainer Adrion als Aufsichtsrat der VfB AG. So, die 4. Personalie ist die spannende Personalie. Da geht es nämlich um den Vereinsbeirat. Und da war auch schon vor ein paar Tagen, vor 1-2 Wochen sogar schon bekannt geworden, dass eigentlich Claudia Meintok und Rainer Wenninger vom Vereinsbeirat in diesen Lenkungsausschuss berufen werden sollten.
Aber die sind nicht genommen worden.
Die sind nicht genommen worden, genau, da komme ich nämlich jetzt dazu. Marc Nicolai Schlecht ist die Person, die vom Vereinsbeirat genommen wurde. Das ist eine sehr gute Entscheidung, weil vor allem Claudia Meintok steht nicht gut da, steht in der Kritik, weil sie auf der Mitgliederversammlung im letzten Jahr pro Dietrich argumentiert hat und eine flammende Rede pro Ex-Präsident Dietrich gehalten hat. Und deswegen wäre das eine schlechte Wahl gewesen aus meiner Sicht. Und mit dem Marc Nicolai Schlecht, der erst letztes Jahr in sein Amt gewählt wurde, hat man, denke ich, eine gute Wahl getroffen.
Du hast den Präsidenten schon angesprochen, Klaus Vogt, der ist, naja, neu kann man es auch nicht mehr sagen, schon fast ein Jahr im Amt. Ist das für ihn jetzt eine Gelegenheit, um sich stärker zu profilieren und eine Gelegenheit für ihn, um alte Seilschaften zu zerschlagen und selber mehr Einfluss im Gesamtverein zu bekommen?
Auf jeden Fall. Für mich hat der Präsident hier eine große Chance, sich zu profilieren. Das hat vor allem damit zu tun, so direkt nach der Wahl im letzten Jahr ist er ja so ein bisschen untergetaucht. Er kam gar nicht so richtig zum Zug. Dann kam Corona, das hat es noch ein bisschen schwieriger gemacht.
Da hat man
Und
ihn
jetzt.
sozusagen allein im Fanblock sehr gut angezogen, vorbildlich angezogen, dann immer gesehen, die Fernsehbilder, wie er da den Schal hochgehalten hat.
Genau, also er hat versucht, sich zu positionieren, er hat versucht, in die Öffentlichkeit zu treten, hat ihm nicht so gut oder hat nicht so gut funktioniert, ist ihm nicht so gut gelungen und jetzt hat er die Chance, der Aufklärer zu sein. Jetzt hat er die Chance, sich klar zu positionieren und das macht er auch. Und ich finde, er treibt diese Aufklärung unerbittlich voran. Er kämpft auch gegen Widerstände innerhalb vom Verein. Wenn ich nur dieses Beispiel Vereinsbeirat nennen möchte, der Vorsitzende des Vereinsbeirats, der Herr Erhardt oder Herr Dr. Erhardt, hat ja Meintok und Wenninger empfohlen. Herr Vogt hat sich da durchgesetzt dagegen, wollte die beiden Personen offensichtlich nicht. Ansonsten wäre es ja jetzt am Ende nicht der Herr Nicolai Schlecht geworden. Deswegen, da gibt es interne Kämpfe. Der Präsident will sich profilieren, kann sich profilieren, will alte Seilschaften zerschlagen. Und auch wenn man sich den Aufsichtsrat der RG anschaut mit Port, Jenner und Co., die waren ja damals auch schon dabei bei der Datenaffäre. Und da stößt der Herr Vogt bestimmt nicht auf freundliche Gesichter, wenn er die Aufklärung vorantreibt. Deswegen, er hat eine Riesenchance, er will die nutzen, ich habe das Gefühl, um jeden Preis. Und er treibt die Aufklärung wirklich unerbittlich voran.
Und auch Hitzlsperger, Thomas Hitzlsperger, will ja die Führungsebene umkrempeln. Man hört die Zahl von 20 Direktoren, die es da gibt, soll halbiert werden. Gibt es da neuen Ärger?
Also der VfB ist ja der Klassiker. Es gibt nicht genug Ärger und er hat sich da jetzt einen neuen Ärger ins Haus geholt. Der Herr Hitzlsperger hat eine Personalberatungsagentur beauftragt und will, wie du richtig gesagt hast, die Führungsebene verschlanken. Es gibt gerade 20 Bereichsleiter und daraus sollen eben 10 werden. Und man muss sich überlegen, das ist die Hälfte der Führungsebene unter ihm, die er da absägt und denen er damit vor den Kopf stößt. Und das sorgt ganz ohne Zweifel für Ärger. Das wird Zweifel innerhalb der Belegschaft sorgen. Und ich muss ganz klar sagen, wo gehobelt werden, da fallen Späne. Und der Herr Hitzlsperger treibt es voran, will den VfB verschlanken, will den VfB zukunftsfähig aufstellen. Ich denke, dass er da den richtigen Weg geht, dass er das richtig angeht. Wenn ich mir die zwei Führungspersonen anschaue, Vogt in der Datenaffäre und jetzt Hitzlsperger auf dieser Führungsebene, das sind zwei Personen, die wollen was verändern im Verein, die wollen was vorantreiben und die haben auch keine Angst, Konflikte einzugehen und anderen auf den Schlips zu treten. Und das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Ärger in dieser Beziehung vom VfB hören.
Da schauen wir mal, wer das jetzt alles überlebt in den Führungsetagen des VfB und der AG. Reden wir aber auch mal über den Sport. Die Länderspielpausen bei den Bundesliga-Clubs sind ja ungern gesehen und mein Gefühl ist, die sind auch absolut, gerade in diesen Corona-Zeiten, überflüssig. Schaust du dir noch die deutschen Länderspiele an?
Also ganz klares Nein. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste, die Deutschen haben Länderspiele, aber ich wusste auch überhaupt nicht, wann die sind, wann sie spielen und gegen wen. Das hätte es vor 3, 4 Jahren noch nicht gegeben, da war ich immer informiert. Aber irgendwie, die überspannen den Bogen gerade und mich interessiert das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also ich habe es nicht verfolgt, ich weiß die Ergebnisse, aber mehr weiß ich auch schon nicht.
Und ein Großteil der Mannschaft, die jetzt gespielt hat, die wird bei der EM garantiert nicht auflaufen. Die Vereine stellen die Spieler ab, hoffen dann, dass sie verletzungsfrei zurückkommen. Wie ist es beim VfB? Gibt es Verletzte oder ist der VfB jetzt heil oder sind die VfB-Spieler heil aus der Länderspielpause zurückgekommen?
Also im Groben und Ganzen denke ich, sieht es ganz gut aus. Der VfB hatte 7 Spieler, die er abgestellt hat an die Nationalmannschaften. Ich denke, vorneweg kann man Sasa Kalajdzic und Wataru Endo nennen. Das sind die einzigen beiden VfB-Spieler, die wirklich in der Nationalmannschaft spielen und nicht in einer U21 oder einer U20. Vor allem Sasa Kalajdzic, der österreichische Stürmer, hat sein Debüt gegeben für die österreichische Nationalmannschaft. Der hat, glaube ich, gestern Abend erst noch hat er gespielt, nämlich gegen Rumänien. Da wurde er beim Stand von 1:0 eingewechselt. Kurz vor Schluss hat, glaube ich, nur 6 Minuten oder so gespielt. Aber immerhin Glückwunsch an den Österreicher. Sein erstes Spiel kam heute erst zurück, ist platt von der Reise, hat Herr Matarazzo vorher in der Pressekonferenz gesagt. Und ich denke, bei ihm sieht es gut aus. Wataru Endo hat für Japan gespielt. Die Japaner hatten 2 Testspiele in den Niederlanden. einmal gegen Kamerun und einmal gegen die Elfenbeinküste, also auf neutralem Platz. Und Wataru Endo hat gegen die Elfenbeinküste 90 Minuten durchgespielt.
Und bei der U21 gibt es ja jetzt auch einen neuen VfB-Spieler.
Richtig, Roberto Massimo, der U21-Nationalspieler, ist das erste Mal nominiert worden. Also da auch Glückwunsch an den Jungen. Er ist gegen Moldawien in der 75. Minute eingewechselt worden beim 5-0-Sieg der deutschen U21, hat da gespielt, so circa 15, 20 Minuten. Ein Wermutstropfen gibt es bei der Personalie auch. Er war nämlich gegen Bosnien und Herzegowina nicht im Kader, weil er davor umgeknickt war im Training und ist gegen Berlin fraglich, wird vermutlich ausfallen. Ansonsten, Borna Sosa und Darko Chulinov waren auch mit den U-Nationalmannschaften unterwegs, kamen zwar nicht verletzt, aber mit leichten Blessuren zurück. Sosa hat, glaube ich, eine Prellung am Rücken und Chulinov hat auch ein paar kleine Verletzungen. Einzig und allein eigentlich Wataru Endo und Orel Mangala, der mit der U21 von Belgien unterwegs war, haben nichts, genauso wie Sasa Kalajdzic. Das wäre natürlich auch sehr unpassend gewesen jetzt, denn das Transferfenster ist zu. Und man hätte jetzt nicht mehr so gut nachjustieren können an der Stelle.
Die Transferperiode ging ja bis Anfang Oktober, also mitten in den Beginn des Starts der Bundesliga, glaube ich, bis zum dritten Spieltag. Wie ist denn da jetzt die Transferbilanz aus Sicht des VfB?
Also der VfB hat natürlich die Spieler, die beim VfB davor schon waren. Ich denke an Gregor Kobel, ich denke an Pascal Stenzel, fest verpflichtet. Haben natürlich auch mit Mafropanos und Anton zwei neue Innenverteidiger geholt und haben dann am letzten Tag, also am Deadline Day, auch nochmal einen Neuzugang präsentiert. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, der VfB geht mit diesem Kader in die Saison. Nayuri Ahamada ist ein junger 18-Jähriger von Juventus Turin gekommen, zentraler Mittelfeldspieler. Ich denke, das ist eher ein Perspektivspieler, keine Soforthilfe. Und ist vielleicht ein Ersatz für Mangala oder für Endo. Die könnten ja im nächsten Jahr dann auch gehen, machen gute Spiele. Vielleicht eher ein perspektivischer Transfer. Was mich gewundert hat, ist, der VfB hat einen sehr großen Kader. Ich glaube, 33 Mann stehen im Kader. Ich dachte, dass Leute wie Mack, Carazor oder Ailton, dass sie noch verliehen werden. Vor allem bei Luka Mack, der Nachwuchsspieler, dass der Spielpraxis bekommt in der zweiten oder dritten Liga. Damit hätte ich gerechnet. Hat nicht geklappt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke, der VfB ist kadertechnisch ganz gut aufgestellt.
Es gingen ja immer die beiden Namen von Nicolas Gonzalez und Eric Tommy durch die Medien als potenzielle Wechselkandidaten. Jetzt bleiben die da, das ist sportlich sicherlich gut, aber der VfB hat dann natürlich auch keine Einnahmen in dieser wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeit. Kann sich da noch was tun oder bleiben die jetzt fest oder zumindest bis zum Winter beim VfB?
Die Sache ist wirklich ein bisschen diffus, weil die Transferfenster sind nicht alle gleichmäßig geschlossen worden. Also die Bundesliga, die Premier League, die spanische Liga, die haben alle um den 5. Oktober rum die Transferfenster geschlossen. Zum Beispiel Russland, das Transferfenster ist noch offen bis zum 17. Oktober, also noch 2 Tage. Und vor allem Eric Tommy, der Stürmer, der von Düsseldorf kam, wurde ja immer wieder mit Dynamo Moskau in Verbindung gebracht. Wo jetzt übrigens auch ein deutscher Trainer eingestiegen ist. Also ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Eric Tommy den VfB noch verlässt. Der hat ja auch selber Aussagen getroffen, jetzt im Interview bei VfB TV, dass er überrascht war über diese Wechselgerüchte und dass er eigentlich beim VfB bleiben möchte. Und ich denke auch, dass Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo fest mit ihm planen. Bei Nicolas Gonzalez bin ich mir sicher, er bleibt, das Thema ist vom Tisch. Die großen Ligen, Deutschland, Spanien, England, die sind zu. Und da, wenn überhaupt, ist im Winter erst ein Wechsel möglich.
Und jetzt muss er in der Bundesliga Tore schießen. Du warst jetzt gerade auf der Pressekonferenz mit VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Wie sieht er das Spiel gegen Hertha?
Ja, ich glaube, dass er nicht genau weiß, wie ich auch, was da mit Hertha BSC Berlin für einen Gegner auf die Schwaben
Das ist eine
zukommt.
Wundertüte wie der VfB.
Genau, so sieht es nämlich aus. Die Hertha aus Berlin hat in der ersten Pokalrunde in Braunschweig 5 Dinger kassiert. Sie haben 5-4 verloren. Das war natürlich ein Start, der überhaupt nicht nach Maß lief. Dann haben sie mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel gemacht, haben gegen Bayern fast einen Punkt geholt, haben da 4-3 verloren. Das war ein ganz enges Ding. Also man weiß nicht genau, was da mit Berlin auf den VfB zukommt. Sie haben ja mit Windhorst einen Investor, der ganz, ganz viel Geld reingesteckt hat in den Verein. Sie haben gute Neuzugänge, sie haben sich gut verstärkt. John Córdoba zum Beispiel vom ersten FC Köln oder Alderete, ein ganz junger Innenverteidiger, der viel Potenzial hat. Guendouzi von Arsenal. Also es sind wirklich ein paar Namen, die kamen, wo ich dachte, hoppla, solche Transfer kann ein VfB zum Beispiel nicht tätigen. Und deswegen würde ich das Spiel mit Berlin auf eine Ebene wie das Leverkusen-Spiel setzen. Eigentlich ist Berlin wie Leverkusen stärker als der VfB, besser aufgestellt, personell wie auch geldtechnisch. Und für mich wird es ein ganz enges Ding. Berlin ist unangenehm zu bespielen. Die sind vorne gut, die sind hinten eigentlich auch kompakt. Und deswegen weiß Herr Matarazzo und ich, wir wissen eigentlich nicht so genau, was da kommt. Deswegen wird es auf jeden Fall eine spannende Kiste.
Und Hertha ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass Geld allein nicht glücklich macht.
Der ist auf jeden Fall der Fall. Und ich bin immer wieder überrascht bei Hertha, wie wenig die aus den Möglichkeiten machen, die sie eigentlich haben. Und ich muss da mal so einen kleinen Shoutout an RB Leipzig richten. Ich weiß, der Verein wird sehr, sehr kritisch gesehen, aber auch RB Leipzig hat Geld in den Verein gesteckt, aber was draus gemacht. Und bei den Berlinern ist es so ein bisschen das Gegenbeispiel. Berlin steckt ganz viel Geld in den Verein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht so viel dabei rumkommt. Das ist so der Kritikpunkt, den ich an den Berlinern sehe. Und deswegen sind sie für mich auch eine Wundertüte, weil sie eigentlich einen guten Kader, einen guten Trainer haben, aber irgendwie nicht so viel dabei rumkommt und man eigentlich nicht genau weiß, was da kommt.
Was für ein Team wird jetzt für den VfB am Samstag auf dem Platz stehen?
Auch da gibt es leider Hiobsbotschaften, die nicht direkt mit der Länderspielpause, aber indirekt damit zusammenhängen. Der Pellegrino Materazzo hat heute auf der Pressekonferenz verkündet, dass Dinos Mavropanos, der Innenverteidiger, längere Zeit ausfällt. Es war während der Länderspielpause, letzte Woche gab es ein Testspiel gegen den SC Freiburg, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und da hat er sich schwer am Knie verletzt und es wurde ein MRT gemacht, Meniskus gerissen. Das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Nachricht, denn Meniskusriss bedeutet monatelange Auszeit. Es gibt mindestens eine OP. Und was man jetzt schon sagen kann, vor dem Frühjahr 2021 wird der junge Grieche auf jeden Fall nicht mehr mit ins Geschehen eingreifen können. Genauso sein Pendant auf der anderen Seite, Waldemar Anton, der andere Innenverteidiger, der hat sich diese Woche im Training am Sprunggelenk verletzt, eine klassische Bänderverletzung am Sprunggelenk, fällt auf jeden Fall gegen Berlin aus und wird auch wahrscheinlich gegen Freiburg, Quatsch, gegen Köln fraglich sein am nächsten
Wird
Freitag.
González spielen?
Ansonsten, González wird voraussichtlich spielen, ja. Herr Materazzo hat gemeint, er wäre eine Option, mindestens für die Bank. Und Pellegrino Materazzo ist ja Mathematiker und er hat gesagt, die Chance liegt so bei 30 bis 40%, dass er von Anfang an spielen wird. Also er ist fit, er gibt Vollgas, er will, er war im Training voll dabei. Für Erik Tommy kommt es zu früh, der ist keine Option, aber zum Beispiel Lilian Egloff und Philipp Förster könnten auch wieder einsatzbereit sein gegen die Berliner, was das eigentliche Problem nicht löst, denn der VfB ist hinten schwächer aufgestellt als vorne. Das hat sich in den ersten Spielen schon herauskristallisiert. Und durch den Ausfall von Mavropanos und durch den Ausfall von Waldemar Anton wird es richtig eng hinten drin. Und vor allem gegen die offensivstarken Berliner habe ich da meine Bauchschmerzen, wie das gegen diese
Simeon,
ausgehen
wie ist
soll.
dein Tipp für das Spiel gegen Berlin?
Ich glaube, dass der VfB durchaus in der Lage ist, in Berlin was zu holen. Das hat vor allem damit zu tun, dass der VfB genauso eine Wundertüte wie die Berliner ist. Ich tippe auf ein 1:1 und das hat damit zu tun, ich denke nicht, dass der VfB gegen Berlin kein Gegentor kassieren wird. Dafür ist die Defensive zu anfällig. Ich glaube aber auch nicht, dass der VfB offensiv keine Chancen sich herausspielen kann. Deswegen klassisches 1:1 Unentschieden.
Ja, wunderbar. Danke, Simeon Kramer. Das war Wir reden über den VfB, der Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Weibling. Wir hören uns nächste Woche vor dem Freitagabendspiel gegen den ersten FC Köln wieder.